Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Tausende tote Zivilisten, palästinensische, israelische, jüdische, muslimische, christliche. Es gibt keine Hierarchie des Leides, wie es neulich Kardinal Pier Battista Pizzaballa bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz formuliert hat. Kurzum, wir werden hier nicht die Opfer des Krieges aufwiegen in Israel, in Gaza, im Libanon. Aber wir halten fest, die Tragödie, die seit Jahrzehnten andauert, nahm am 7. Oktober 2023 eine weitere dramatische Wendung. Terroristen aus Gaza überwinden die Sperranlagen, überfallen 21 Kibbuzim im Süden Israels und ein Musikfestival in der Wüste. Die offizielle Zahl der Toten an jenem 7. Oktober, es wurden 1139 Menschen ermordet, in der Folge starben und sterben in Gaza Hamas-Terroristen, aber auch Zivilisten, die zum Teil als menschliche Schutzschilde missbraucht werden. Aber darum soll es im Gespräch mit Michael Wolfsohn nicht gehen, sondern darum, welche Rolle die Religion in diesem Krieg spielt. Einerseits pervertiert, andererseits womöglich helfend. Michael Wolfsohn ist 77 Jahre alt, in Israel geboren. Er ist in West-Berlin aufgewachsen, hat gedient in der israelischen Armee, war viele Jahre Professor für neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München, wo er auch lebt und uns beim Bayerischen Rundfunk zugeschaltet ist. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Tag, Herr Wolfsohn.
Guten Tag, Herr Mayen. Ich danke.
Herr Wolfsohn, im vergangenen Jahr ist viel über das Militärische gesprochen worden, über die Traumata auf beiden Seiten, über Antisemitismus in der Folge des Attentats, aber wenig über Religion. Nun könnte man sagen, die spielt gar keine Rolle oder aber sie wird verdrängt. Zu welcher Sichtweise neigen Sie?
Sie spielt eine ganz erhebliche Rolle, zumindest auf muslimischer Seite, denn die Hamas ist ja eine fundamentalistisch-islamische und damit islamistische Organisation, die ihre Legitimation, also ihre Rechtfertigung aus dem Islam ableitet. Also wenn man über Religion, den Islam nicht spricht, dann verdrängt man oder weiß nicht um die eigentlichen Wurzeln dieses Konfliktes. Was die jüdische Seite betrifft, zumindest den 7. Oktober und die unmittelbaren Folgen, spielt die Religion gar keine Rolle, weil der Überfall sozusagen passiv hingenommen worden ist. Das ist das Wesen der Passivität. Und wenn man überfallen wird, dann gibt es dafür keine Rechtfertigung, sondern gibt es nur eine Reaktion des Entsetzens. Also kurzum, hier müssten wir uns tatsächlich sehr intensiv mit der Rolle des Islam beschäftigen und dann in der Folge mit der Haltung von Repräsentanten des jüdisch-religiösen Lebens.
Bevor wir auf die israelische Seite kommen, zur jüdischen Religion, dass extremistische Schiiten und Sunniten, die ja eigentlich wenig Gemeinsamkeiten haben, sich jetzt in diesem Falle derart zusammenfinden wie Hisbollah und Hamas. Das wird ja jetzt auch gerade in diesen Tagen nochmal deutlich. Wie ist das zu erklären? Hat der Überfall und hat die Reaktion der israelischen Regierung beide zusammengeschweißt?
Nein, das war schon vorher so, denn diese Zusammenarbeit zwischen extremistischen Sunniten, also Hamas auf der einen Seite und den extremistischen Schiiten, also dem Iran auf der anderen Seite, hat ja nicht erst am 7. Oktober 2023 begonnen, sondern lange vorher. Um einen bekannten Atheisten zu zitieren, ebenfalls kein Menschenfreund, sondern ein Massenmörder, Mao Zedong, der sprach in Bezug auf solche Konstellationen oder Koalitionen von einer, ich zitiere, antagonistischen Kooperation, also einer Zusammenarbeit von eigentlich unterschiedlichen und teilweise auch feindlichen Akteuren.
Jetzt schauen wir in Richtung Israel. Da gibt es eine Regierung, die in Teilen womöglich auch als religiös extremistisch bezeichnet werden kann.
Das ist richtig, in ihren Teilen. Aber auch da muss man genauer hinschauen. Das ist ein beliebtes Schlagwort von vielen Ihrer Kollegen und meiner Kollegen auch in der Wissenschaft, die über Politik und Religion reden, aber keine Ahnung haben. Es gibt zwei Strömungen im israelischen Kabinett, welche aus der religiös-jüdischen Welt kommen. Das sind zum einen die Nationalreligiösen, personifiziert durch den unsäglichen sogenannten Sicherheitsminister Ben-Gvir und den ebenso unsäglichen Finanzminister Smotrich. Das sind die Nationalreligiösen, die, um es jetzt religiös zu formulieren und auch in ihre Tradition einordnend, sagen, Geschichte allgemein ist die Entwicklung auf der Erde Gottes Werk, aber als Mensch kann man in Gottes Werk auch hier und da eingreifen, um, ich zitiere wieder, die Erlösung, auf die man wartet, zu beschleunigen. So, die Orthodoxie oder die Ultraorthodoxie, die ebenfalls im Kabinett sitzt und etwas schwächer vertreten ist im Kabinett, aber konstanter ihre Wählerschaft hält, die sagt nun wiederum, dass der Mensch an sich überhaupt keine Rechtfertigung hätte, in das Geschehen einzugreifen. Und das hatte auch militärpolitische Konsequenzen. Denn die Ultraorthodoxen, die wahrlich A, keine Freunde der weltlichen Juden und weltlichen Israelis sind und auch nicht der Muslime oder auch leider nicht der Christen. Aber die haben überhaupt kein sicherheitspolitisches Konzept, sondern die interessieren sich nur für Religionspolitik. Ganz konkret, jetzt während des Krieges, also mehrfach nach dem 7. Oktober 2023, drängen die Ultraorthodoxen darauf, dass die Schüler und Studenten an Talmud- und Tora-Schulen vom Wehrdienst und damit eben auch dem Reservedienst befreit sind. Das heißt, also im funktional-militärischen Sinne streuen diese Ultraorthodoxen Sand in das militärische System funktionieren des jüdischen Staates. Schwer zu vollziehen für die meisten, aber so ist es.
Also wir haben sozusagen religiöse Falken und wir haben religiöse Nicht-Falken. Wie kann es denn sein, dass wir einerseits diese ultraorthodoxen religiösen Gruppen haben, die im Prinzip gegen den Krieg sind, und dann die säkularen Massen, die gegen die Regierung Netanyahu protestieren? Das sind ja sehr starke Gruppen. Dass diese Regierung, wie kann es sein, dass die noch nicht auseinandergebrochen ist?
Auch da Interessen, Herr Mayen. Interessen sind das stärkste Bindemittel. Wir sprachen vorhin über die islamische Seite. Wie kommen Sunniten und Schiiten zu einer so intensiven mörderischen Kooperation? Weil sie aus unterschiedlichen Positionen kommend das gleiche Ziel verfolgen, nämlich Juden ganz konkret den jüdischen Staat zu vernichten.
Jetzt haben wir die Rolle der Religion ein wenig durchdekliniert. Welche Gründe sehen Sie, dass die Religion oder ihre Pervertierung so wenig wahrgenommen wird?
Von wem nicht wahrgenommen
wird? Medial.
Ja, das hängt damit zusammen, dass die meisten Angehörigen oder Akteure der medialen Welt, ebenso wie die Gesellschaften in der westlichen Welt ganz allgemein, religiös unmusikalisch sind, also total desinteressiert an Religion und Religion für Schnickschnack halten. Aber wie wirkmächtig Religion ist, sehen wir an den Aktionen von Islamisten. Seien sie schiitisch oder seien sie sunnitisch oder auch von Fundamentalisten der nationalreligiösen Herkunft. Und wer die Rolle der Religion so unterschätzt, der versteht nicht Politik. Und das Gleiche gilt auch für die christliche Welt, wenn Sie die Evangelikalen nehmen. Ich meine jetzt vor allem die extremistischen Evangelikalen. Über die machen sich viele Ihrer Kollegen, auch meiner Kollegen in der Wissenschaft, immer lustig. Aber das ist gar nicht so lustig, weil die durchaus wirksam sind in einer immer größer gewordenen und weiter werdenden Blase. Und warum das so ist? Weil eben die Religion, es gefalle einem oder nicht, auf die Sinn- und Seinsfragen zumindest den Versuch gibt, Antworten zu finden.
Ja, wenn man sich jetzt aber diese Gruppen, die Sie angesprochen haben, extremistische, evangelikale, unsägliche, nationalreligiöse, wie Sie sie genannt haben, und Islamisten anschaut, dann kann man ja eigentlich nur hoffen, dass die Welt religiös unmusikalischer wird.
Das ist die eine Seite. Aber man kann hoffen und immer wieder appellieren an diese religiösen Fundamentalisten, gleich egal, ob es Juden, Muslime oder Christen sind, zum Kern der Religion zurückzukehren und ihre eigene Religion zu verstehen und nicht ihre eigene Religion in Form der Perversion zu zelebrieren.
Der jüdische Historiker Michael Wolfson im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Wolfson, einen zahlenmäßig unbedeutenden, aber womöglich doch relevanten Faktor in der Region haben wir bisher nicht angesprochen, nämlich die Christen in Israel, Palästina und Libanon. Die sind mehrheitlich Palästinenser bzw. Araber. Wie nehmen Sie deren Position wahr seit dem 7. Oktober?
Schon vorher. Das halte ich gerade als engagierter Jude, kein synagogaler Jude, engagierter Jude mit einer ganz starken, hohen Wertschätzung des Christentums für einen Skandal allerersten Grades in Bezug auf die verschiedensten Strömungen im Christentum, dass die Not, und es ist eine Not, der Christen im Nahen Osten insgesamt nicht stärker thematisiert wird. Sie haben ja praktisch in dieser urchristlichen Region, historisch gesehen, woher kommt denn Jesus? Der kommt nicht aus der Antarktis, der kommt aus dem Heiligen Land, also aus dem Nahen Osten, aus dem Orient. Es gibt ja praktisch kaum noch Christen im Orient. Und das aufgrund der massiven Verfolgung von Christen in der islamischen Welt. Und gerechterweise muss man auch hinzufügen, dass ultraorthodoxe, wohlgemerkt ultraorthodoxe Juden in Israel, auch einige Nationalreligiöse, die mindestens genauso den Christen in Israel gegenüber alles andere als respektvoll sich benehmen.
Aber wobei die große Zahl, die aus dem Nahen Osten in alle Welt geflohen ist, also jetzt auf Seiten der Christen, die leben jetzt nicht in der Nähe von Israel, sondern im Irak und so weiter und so fort.
Aber die werden ja immer weniger,
genau.
Im Irak, Herr Mayer. Und das ist doch ein ganz klares Zeichen für die Not. Und worin besteht diese Not? Diese Not besteht darin, dass gegenwärtig die Perversion der muslimischen Religion in der Offensive ist. Und das ist eine Tragödie im Islam. Ich sage das nicht in irgendeiner hämischen oder aggressiven Weise, sondern es ist wirklich eine Tragödie, die sich in der islamischen Welt abspielt, die sich dadurch immer mehr vom Humanum entfernt.
Wobei diese Not der Christen, wie Sie es genannt haben, kirchlicherseits seltenst angesprochen wird.
Das kann man wohl sagen. Und das ist ein Skandal.
Vor knapp 2 Wochen ist im Rahmen der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz der lateinische Patriarch von Jerusalem in Deutschland gewesen. Ich sagte es schon, Pier Battista Pizzaballa ist Franziskaner, Kardinal, Bischof von römisch-katholischen Christen auf beiden Seiten, also in Israel, im Westjordanland und in Gaza. Er ist Italiener, lebt aber seit Jahren in Jerusalem. Ich habe Ihnen, Michael Wolfson, sein Statement vor unserem Gespräch zugeschickt. Wie schätzen Sie das ein? Ist seine Position nachvollziehbar?
Nachvollziehbar schon, indem man sie in die Tradition seiner vielen Vorgänger einordnet. Aber wenn man es ethisch und im Kern bezogen auf den christlich-jesuanischen Kern zurückführt, ein Skandal allerersten Grades.
Was ist das Skandalöse?
Das Skandalöse ist, dass er eigentlich nur von arabischen Opfern, in erster Linie von palästinensischen Opfern spricht und dann ganz am Ende seiner sehr langen und redundanten, also sich immer wieder wiederholenden Rede auf, wie er es wörtlich sagt, ich möchte auch auf die israelischen Opfer zu sprechen kommen. Also auch. Aber der 7. Oktober war, tut mir schrecklich leid, rein chronologisch und inhaltlich. Am Anfang war das jüdische Leid. Nun kann man das muslimische Leid aufrechnen. Aber wenn es ein auch sozusagen der Wurmfortsatz ist, das ist doch, wie man auf Neuhochdeutsch sagt, quite telling. Also hoch aufschlussreich.
Ich zitiere mal einen Aspekt, wo es bei Pizzaballa um die Sprache geht, den ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann. Jetzt einfach mal ein Zitat: Eine mit Gewalt, Aggression, Hass und Verachtung, Ablehnung und Ausschließung beladene Sprache spielt in diesem Krieg keine Nebenrolle, sondern es ist eines der Hauptwerkzeuge in diesem und vielen anderen Kriegen. Ist es zu allgemein für Sie oder trifft er dann nicht einen wunden Punkt auf allen Seiten?
Ja, er geht an der Wirklichkeit vorbei. Das sind doch abstrakte Vokabeln. Hier geht es um das nackte Überleben. Und wer hat mit dem Morden begonnen? Es gibt doch das 6. Gebot, du sollst nicht morden. Meistens wird es falsch übersetzt, auch in der Einheitsbibel, in der deutschen Einheitsbibel, du sollst nicht töten. Nein, das ist falsch. Töten heißt Leben beenden. Das machen wir in Anführungszeichen fast täglich und millionenfach, indem wir Tiere töten, damit wir sie verzehren. Wir Anführungszeichen, töten auch Pflanzen, selbst Vegetarier also, um unser Leben aufrechterhalten zu können. Das heißt also, diese Grundsatzfrage muss gestellt werden und nicht jetzt die Frage der Sprache. Wer tötet, um das Morden zu beenden, oder wer mordet und setzt das Morden fort? Dass solche fundamental religiös-ethischen Fragen nicht gestellt werden von einem Kardinal, das ist theologisch und intellektuell einfach inakzeptabel.
Michael Wolfson, jüdischer Historiker im Deutschlandfunk. Herr Wolfson, wie geht es Ihnen in diesen Tagen? Gehen muslimisch geprägte Menschen auf Abstand zu Ihnen oder umgekehrt, suchen Sie Abstand?
Ich muss gestehen, selbstkritisch gestehen, dass ich bis auf meine sehr zahlreichen muslimischen Freunde bei, sagen wir, nahöstlich aussehenden Menschen, denen ich auf der Straße begegne, furchtsam reagiere, nicht mit Hass, sondern damit innerlich rechne, holla, Gefahr im Verzug möglicherweise. Ich bin dann selbst entsetzt über mich, aber ich höre von vielen anderen, die, ich denke mal, wenn ich das selber sagen darf, genauso wenig vorurteilsbelastet sind in Bezug auf die Muslime, die Christen, die Eskimos, die Schwarzen, die Weißen. Also kurzum, das finde ich, ist ein ganz bedenkliches Zeichen. Die Lebensqualität nimmt dadurch ab, indem man seinen Mitmenschen nicht als Mitmenschen, sondern als gegen Menschen wahrnimmt. Und ich bin selbst entsetzt, dass es so ist.
Welche Wirkungen auf religiöse Menschen, auf Religionsgemeinschaften sehen Sie darüber hinaus, wenn Sie an den 7. Oktober denken und das Jahr danach?
Unabhängig jetzt mal vom rein Praktischen, dass wir gerade angesichts solcher Katastrophen, und das ist ja eine von vielen, vielen Menschheitskatastrophen, insofern ist diese Katastrophe weder in der jüdischen Geschichte neu, noch in der Menschheitsgeschichte. Und diese Katastrophe heißt Krieg. Und dann stellt sich doch für uns Menschen, die wir uns mit der Religion beschäftigen, ob jetzt praktizierend, kirchlich oder in die Moschee gehend oder in die Synagoge, stellt sich doch immer wieder die Frage nach der Theodizee. Weshalb lässt das Gott zu? Und da sagen die meisten, und jetzt sind wir wieder beim Anfang Ihrer Frage, warum so viele Journalisten, Wissenschaftler, die Gesellschaft allgemein religiös so unmusikalisch ist. Die allgemeine flapsige Antwort ist, ja, es kann natürlich keinen Gott geben, der so etwas zulässt. Aber die Frage ist doch eigentlich ganz anders zu beantworten. Letztlich sagt doch gerade das Narrativ, also die Erzählung der jüdischen und der christlichen Religion, zurückgeführt auf Genesis, also die Schöpfungsgeschichte, dass Gott sich nach der Schöpfung aus dem Kosmos zurückgezogen hat. Das heißt, wir Menschen sind selbstbestimmt. Und das heißt, dass alles, was wir uns an Katastrophen selbst und wechselseitig antun, ist menschengemacht. Gott hat uns, ich will jetzt nicht das Wort zum Sonntag nachreichen, sondern im System des theologischen Denkens argumentiert, ist das doch eine ganz klare Botschaft an den Menschen, religiös oder nicht. Du Mensch bist beauftragt, die Selbstbestimmung individuell und kollektiv durchzuführen. Und was ihr untereinander macht, das ist eure Verantwortung. Und wenn wir das so betrachten, dann sind wir selbst dran schuld. Und dann kommen die Schlaumeier und sagen, nein, es gibt keinen Gott, der das verhindert. Was heißt denn das? Wir scheitern an der Selbstbestimmung, die uns ermöglicht wurde. Und jetzt, Herr Mein, diesen Gedanken übertragen auf die gegenwärtige politische Krise in der freien Welt. Wir sind doch dabei, in entsetzlicher Weise in der freien Welt die Freiheit alleine selbstbestimmt abzuschaffen. Demokratien schaffen sich, das ist doch momentan die Entwicklung, zunehmend ab. Ob das in Österreich ist, die jüngste Wahl, ob das die Erfolge der AfD sind, ob das Herr Trump ist, ob das das Rassemblement National in Frankreich ist, das scheinbar die Wahlen verloren hat, tatsächlich hat es die Wahlen gewonnen, in absoluten Zahlen. Da kann man doch auch nicht wegschauen. Das heißt, wir haben hier sowohl theologisch als auch tagespolitisch das Scheitern des Menschen am Menschen durch den Menschen.
Nach diesem Wort zum Schabbat, jetzt zum Beginn des Oktober, feiern Juden und Jüdinnen Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, sowie Yom Kippur, das Versöhnungsfest. Das fällt alles auf Anfang und Mitte Oktober, also mehr oder weniger parallel zu diesem Jahrestag, dem 7.10. Wir zeichnen dieses Gespräch kurz vor den Feiertagen auf. Was bedeutet Ihnen diese Festzeit in einer Zeit, in der der Nahe Osten brennt?
Also Sie brauchen den absolut üblichen und daher auch korrekten Begriff von Festzeit. Aber das jüdische Neujahr und erst recht das Versöhnungs-, na, nicht eben Fest, sondern der Versöhnungstag sind auf Hebräisch die Yamim Hanoraim, die schrecklichen Tage. Und das muss man auch so wörtlich nehmen. Denn was ist die religiös narrative Vorstellung dabei, dass Gott zwischen dem jüdischen Neujahr und dem Versöhnungstag Yom Kippur das Buch des Lebens öffnet und seinen Eintrag vollzieht und am Yom Kippur stempelt bzw. versiegelt. Und die Faszination oder die Wirkkraft dieses Tages ist auch für wenig synagogale Menschen, zu denen ich zähle, unglaublich, im wahrsten Sinne des Wortes geradezu schrecklich, dass man sagt, ja, werde ich das nächste Jahr überleben oder werde ich es nicht überleben? Und diese Frage stellt sich in den jüdischen Gebeten immer in erster Linie kollektiv. Wenn Sie den Text der jüdischen Gebete sich anschauen, finden Sie meistens immer Anu, wir, aber fast nie das Wort Ani oder Anochi. Das heißt, das jüdische Sein ist einerseits natürlich rein biologisch individuell und zugleich kollektiv. Und das, denke ich, ist in diesem Jahr noch mehr als in den vergangenen Jahren. Aber auch hier muss der Historiker die historische Perspektive bewahren. Das, lieber Herr Mein, ist in der jüdischen Geschichte nichts Neues. Denn seit 3000 Jahren ist jüdisches Leben immer Existenz auf Widerruf. Und das haben wir einmal mehr, nichts Neues, am 7. Oktober 2023 und danach gesehen. Denn es ist ja nicht nur ein Krieg, nur in Anführungszeichen, im Gazastreifen, sondern auch im Libanon, auch gegen den Iran, gegen die schiitischen Milizen im Irak, gegen die iranischen Milizen in Syrien, die Houthis im Jemen. Also ein Mehrfrontenkrieg. Also klarer kann die Bedrohung jüdischer Existenz im Sinne der Staatlichkeit nicht sein. Und was wir auf Deutschlands oder auch Amerikas, Frankreichs, britischen Straßen erleben, ist auch nicht besonders beruhigend.
Michael Wolfsohn, jüdischer Historiker, zuletzt von ihm erschienen unter anderem eine andere jüdische Weltgeschichte. Mit Einschätzungen zur Lage am 7.10., dem Tag, an dem Hamas-Terroristen Israel überfielen, was zu einem mittlerweile einjährigen Krieg führte, dessen Ende nicht abzusehen ist. Danke, Herr Wolfsohn, für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch.
Ich danke.